Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Präsentiert vom Rotonda Business Club und Jung. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute mit dabei seid. Herzlich willkommen bei Sphärraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Mein Name ist Nathalie Bräuninger, ich bin vom Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Wiebke Becker und ich bin von Jung.
Und gegenüber von uns sitzt
Nikolas Jorzig von der Hamburg Teamgruppe.
Schön, dass du da bist, lieber Nikolas.
Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Herzlich willkommen.
Ist eigentlich Nico oder Nikolas?
Geht beides.
Ich hätte es gerne.
Nikolas vielleicht. Nikolas. Ich bin ja schon ein bisschen älter geworden.
Lass mich dich in zwei Sätzen vorstellen. Geschäftsführer Gesellschafter der Hamburg Teamgruppe, das ist ein Unternehmen, das Projektentwicklung, Investment und Property Management unter einem Dach vereint. Und das schon seit über 25 Jahren in der zweiten Generation. Er nickt. Du stehst, sagte mir ChatGPT, für eine neue Generation in der Branche, analytisch, engagiert und mit einem klaren Blick dafür, wie Stadtentwicklung wirtschaftlich sinnvoll und gesellschaftlich relevant zugleich sein kann.
Klingt soweit richtig, ja.
Darüber sprechen wir. Aber bevor wir über die fachlich-inhaltlichen Dinge sprechen, eine kurze Schnellfragerunde.
Kaffee oder Tee?
Morgens trinke ich, also privat trinke ich eigentlich nur Tee und geschäftlich im Büro trinke ich nur Kaffee. Insofern ist es Tee, Kaffee, Tee.
Tee, okay, Kaffee, Tee. Aber klare Abgrenzung.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Ich würde sagen, tendenziell schon eher Nachteule, wobei wochentags ist es eher früh und am Wochenende ist es eher spät. Insofern gibt es da auch einen kleinen Wechsel.
Ah, okay. Okay.
Und bist du lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Schwierige Frage. Ich will nicht mal beides sagen, aber wir haben tatsächlich einen Restbauernhof und da verbringen wir auch sehr viel Zeit am Wochenende. Ist für mich so ein sehr guter Ort der Ruhe, wo man sich zurückziehen kann. So, aber ich liebe auch die Urbanität, liebe auch die Stadt. Also ich könnte jetzt nicht permanent auf dem Land leben. Insofern würde ich dann in der Stadt bleiben.
Excel-Liste oder Skizzenbuch?
Skizzenbuch.
Hanseatisch klar oder kreativ chaotisch?
Kreativ chaotisch.
Tatsächlich? Okay.
Wenn man meine Frau fragt, wahrscheinlich schon, ja. Okay.
Lieblingsstadt außerhalb Hamburgs?
Also Kopenhagen finde ich ganz toll. Da war ich jetzt letztes Jahr 4-mal in Summe und grenzt ja auch dann so ein bisschen an Schleswig-Holstein und finde ich wirklich eine ganz tolle, lebenswerte Stadt mit ganz vielen tollen Orten, die man da besichtigen und erleben kann.
Das wird die Schleswig-Holsteiner jetzt aber wahnsinnig freuen, dass du sagst, Kopenhagen grenzt an Schleswig-Holstein.
Ja, also zumindest durch die neue Verbindung, die wir schaffen wird zwischen Hamburg Kopenhagen, wird es da vielleicht ja sogar noch ein bisschen mehr Nähe geben können zwischen den Hamburgern und
ganz
den Kopenhagern.
Stimmt. Mhm. Lieblingsbuch oder Podcast, der dich auch inspiriert?
Also bei den Podcasts habe ich ja schon gesagt, das ist heute auch mein erster Podcast. Bei den Büchern gibt es ein Buch, was ich jetzt schon zweimal gelesen habe. Das ist so eine japanische Schwertkampfsaga Miyamoto Musashi, was ich ganz gerne gelesen habe. Das hat irgendwie so 1000 Seiten und finde ich einfach so als mal was ganz anderes, womit man sich beschäftigt, wirklich ganz, ganz toll und sehr erholsam, das auch zu lesen.
Okay. Wenn du einen Tag frei hättest, würdest du?
Wenn ich einen Tag frei hätte, würde ich die Hälfte des Tages wahrscheinlich mit Sport verbringen und die andere Hälfte mit der Familie.
Was für ein Sport?
Ich habe ja in der letzten Podcast-Folge ein bisschen geschummelt und schon gehört, da gab es schon mal das Thema Tennis. Das ist bei mir tatsächlich auch mit Erik Sassenscheid.
Du hast schon mit Erik Tennis gespielt?
Nein, ich habe nicht mit ihm Tennis gespielt. Aber ich hab gehört, dass er das auch als Thema hat. Das ist bei mir auch so seit 3 Jahren jetzt. Aber ich habe immer so Phasen, wo ich dann eine Sportart für mich so finde. Das war davor auch mal so ein bisschen so Fitnessboxen und so in die Richtung. Davor habe ich sehr viel Wassersport gemacht, so Surfen, Windsurfen, all die ganzen Sachen. Und jetzt ist es gerade Tennis. Das ist meistens dann für so ein paar Jahre sehr intensiv. Und dann kommt aber meistens auch nach 5 Jahren spätestens was Neues.
Okay. Gibt es denn etwas, das kaum jemand über dich weiß und du uns hier heute verraten magst?
Das ist, was ich auch noch verraten mag, das ist natürlich die Einschränkung. Also was viele Menschen tatsächlich vielleicht nicht über mich wissen, ist, dass wir diesen Bauernhof, den ich schon erwähnt hatte, da in Schleswig-Holstein, dass ich da wirklich relativ viel Zeit verbringe und dass ich dort auch handwerklich sehr gerne arbeite. So, wir haben dann eine Koppel, die mit dabei ist. Da müssen ständig Sachen repariert werden. Und das ist für mich wirklich eine große Erholung, auch handwerklich wirklich mal mit anzufassen, auch mal eine kleine Terrasse zu bauen, mal was zu streichen, was zu reparieren. Und ich glaube, das trauen mir auf den ersten Blick nicht alle sofort so zu, dass das so meine Passion ist.
Ja, aber man merkt es an den Augen. Sie glänzen. Er freut sich, wenn er daran denkt.
Ja, ist wirklich schön. Also wie gesagt, jetzt ganz aus Land ziehen wäre mir dann ein bisschen zu langweilig vielleicht, aber ich finde den Wechsel aus Stadt und Land, und das hatte ich auch als Kind schon, weil wir das halt schon so lange haben, und das hat mir immer sehr viel so ein bisschen Weitsicht auch gebracht, ne, dass man nicht nur Stadtleben kennt, sondern auch das Landleben ein bisschen kennenlernt. Mhm. Gewisse Verbundenheit mit der Natur, und das ist ein toller Ausgleich.
Okay. Hol uns mal ein bisschen ab, wie dein Werdegang war. Also ich weiß, in der zweiten Generation, dein Papa hat das Unternehmen gegründet. Wie bist du dazugekommen? Was hast du gelernt? Was hat dich geprägt?
Ja, also mein Werdegang ist sehr stark unterschiedlich von dem meines Vaters, der Theologie studiert hat. Und wir haben ja auch in einer Pastoriatswohnung gelebt auf St. Pauli, gar nicht so weit weg von hier, bis ich 5 Jahre alt war. Das heißt, er kam ja über eine ganz andere Schiene zu den Immobilien, zur Projektentwicklung, eher über das Thema Dritte Welt, Läden, Gewerbehöfe, Stadtentwicklung, Sanierungsgebiete und dergleichen. Aber halt mit der Ausbildung oder mit dem Studium eines Theologen. Mhm. So, das ist sicherlich nicht replizierbar. Und in der damaligen Zeit gab es ja auch ganz viele Quereinsteiger. Ich habe ganz klassisch, ich bin sozusagen geboren worden und hatte immer das Ziel eher so Richtung kaufmännische, hatte meine kaufmännische Ausrichtung und habe das auch schon sehr früh für mich so gewusst, dass ich in die Richtung gehen möchte. Hab dann auch in Bayern BWL studiert, habe dann noch in Schottland ein Jahr ein Immobilien-MBA gemacht, habe berufsbegleitend auch so eine finanzwirtschaftliche Ausbildung gemacht zum Chartered Financial Analyst, was mich eher so befähigen würde, auch in London an der Börse irgendwann vielleicht zu arbeiten. Also eher so wirklich die analytische, kapitalmarktorientierte Seite, und bin darüber reingekommen, aber immer auch ein bisschen mit dem Herz für die Immobilie, weil, muss man dazu sagen, wir als Familie ganz viel selber an Immobilien gebaut haben. Also die Immobilie, in der wir in Hamburg gelebt haben, das war eine alte Fabrik, die wurde mit mehreren Familien zusammen gekauft und selber ausgebaut. Das heißt, als Kind hatten wir immer viele Aufgaben, mal mit einem Bad zu fließen, mal irgendwas abzureißen. Ja. Unser Ferienhaus war dann genauso geprägt. Das hieß eigentlich immer am Wochenende raus, und meistens wurde da gearbeitet. Mhm. So, und das ist dann so ein bisschen der Immobilienbezug. Ich habe halt viel dann einfach auch auf Baustellen früher schon Zeit verbracht und gespielt. Ich war viel dabei. Und das gab dann schon eine sehr starke Prägung in eine gewisse Richtung, die ich auch nicht verleugnen kann. So, das ist einfach der Fall gewesen.
Ja, verboten auf der Baustelle. Eher auf der Baustelle als auf dem Spielplatz wahrscheinlich, ne?
Ja, manchmal hat sich das halt so angeboten, und Baustellen hatten ja auch einen gewissen Reiz dann so. Als kleines Kind war das natürlich damals auch alles ein bisschen lockerer, wenn ich überlege, wie wir auch in der alten Fabrik dann über die Dächer da gelaufen sind und da rumgeturnt haben. So, da gab es keine Absturzsicherung. Das ist heute alles unvorstellbar, aber das war natürlich ein riesengroßer Abenteuerspielplatz für uns.
Ja. Gibt es so einen Moment, wo du dich zurückerinnerst, als dir klar war, ich will das auch übernehmen?
Das war eigentlich erst relativ spät. Im Studium gab es eine Phase, da wurde das schon mal Thema, in der frühen Phase auch des Unternehmens. Aber man muss dazu sagen, es gab ja auch noch Mitgesellschafter. So, mein Vater hat es ja nicht alleine geführt, sondern es gab immer einen Mitgesellschafter, der hat sich dann im Zeitverlauf auch nochmal gewandelt. Aber in der ersten Phase war das so, dass das für mich gar nicht in Frage kam. Also es war erst so eine Tendenz in die Richtung, dann gab es auch mal so Gespräche dazu, und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass mein Vater auch gesagt hat, ja, es ist halt sein Unternehmen und irgendwie so, ich soll mich da jetzt nicht drauf fokussieren. Habe ich auch tatsächlich dann gar nicht gemacht mehr, sondern habe mich dann auf meine eigenen Stärken fokussiert und habe meine Karriere vollkommen unabhängig von Hamburg Team geplant.
Deine eigenen Stärken sind?
Ich denke, die Kombination aus ein Gefühl für Lagen und Immobilien zu haben, auch ein bisschen sag ich mal, ja, ein Gespür für Immobilien entwickelt zu haben und gleichzeitig das ganze Thema aber auch in Finanzierung, in Investmentstrategien, sage ich mal, das Drumherum halt zu verstehen. Das heißt, ich bin, meine größte Stärke ist wahrscheinlich, dass ich kein Spezialist bin, sondern ein Generalist, der die verschiedenen Akteure versteht, der mit denen jeweils die Sachen diskutieren kann, nicht bis ins letzte Detail, aber der gut Leute und Unternehmen halt auch zusammenbringen kann, verbinden kann. Projektarbeit ist eigentlich das, was ich dann auch als Angestellter die meiste Zeit gemacht habe. Ich habe eigentlich gar nicht so richtig in klassischer Linie gearbeitet, sondern ich habe immer sehr viel Projektarbeit gemacht.
Und das heißt, du hast dir dann woanders die Hörner abgestoßen, so wie du,
ja,
genau, aber auch gesagt hast, würdest du dir auch von deinen Kindern wünschen oder glaube ich. Und bist dann zurückgekommen. Und dann, wie war das dann die erste Zeit bei Hamburg Team?
Ja, genau. Ich war dann ungefähr aufgerundet so 10 Jahre bei 2 Unternehmungen tätig und zuletzt halt auch europaweit tätig. Da habe ich zwar auch mit Immobilien zu tun gehabt, aber das waren Immobilienfonds und es war halt Europa, eine europaweite Ausrichtung. Habe aber damals auch schon so dieses Thema Business Development, Product Development, das waren so meine Stärken, so Immobiliendaten und Finanzdaten und daraus auch sich Sachen zu überlegen. Und dann kam es eigentlich so ein bisschen, vielleicht auch dadurch, dass mein Vater etwas älter wurde und dann nochmal überlegt hat, ja, so irgendwie wäre es ja vielleicht doch gar nicht so eine schlechte Idee, aber wir hatten das wirklich davor die ganzen Jahre nicht als Thema. Und zwar nicht das Thema, was wir hatten. Und ich habe dann so ein bisschen gesehen, wie Hamburg Team sich auch entwickelt hatte mit großen Quartiersentwicklungen und aus meiner Sicht eines Produktentwicklers, der auch immer nach Fondspartnern gesucht hat, habe ich gesagt, Hamburg Team wäre für uns, unabhängig davon, dass es das Unternehmen meines Vaters ist, eigentlich auch ein sehr guter Partner, weil das tolle Produkte sind, es sind tolle Lagen, ist genau das, was wir suchen. Und hatte auch dann einmal probiert, aus meiner alten Tätigkeit heraus mit Hamburg Team ein gemeinsames Projekt zu machen. Mhm. Das ist glorreich gescheitert, so weil intern auch schwer vermittelbar, man sitzt auf beiden Stühlen, man hat 1000 Conflict of Interest und es geht irgendwie alles nicht. Und das Ende vom Lied war dann eigentlich, dass ich dann immer gesagt habe, okay, das funktioniert nicht, aber wenn ich es machen will, dann war ich da schon, wie alt war ich denn da, so 35, 36 und war eigentlich kaum in Hamburg und kannte auch die Hamburger Immobilienszene jetzt gar nicht so gut. Da müsste man es bald mal machen. Und das haben wir dann auch entschieden. Es gab da sowieso eine Veränderung auf der Seite des Unternehmens, bei dem ich dann tätig war. Und dann haben wir das innerhalb von 3 Wochen entschieden.
Cool. Und wie war dann der Übergang vom Sohn des Gründers zum eigenständigen Geschäftsführer?
Ich hatte das Glück und die Herausforderung gleichzeitig, dass ich nicht als Geschäftsführer ins Unternehmen gekommen bin. Und auch am Anfang nichts mit der Projektentwicklung zu tun hatte, die mein Vater da geführt hat, sondern ich habe ein eigenes Unternehmen gegründet unter dem Dach von Hamburg Team, aber mit damals einer Kollegin, saß in einem Raum umgeben von den Projektentwicklern und ich musste mir das auch dann wirklich selber erarbeiten. Also ich habe mir Geld von Hamburg Team geliehen, das musste ich auch bezahlen, das musste verzinst werden, weil wir hatten ja auch einen Mitgesellschafter. Und ich habe dann nach und nach über mehrere Jahre halt diese Investmentfirma dann innerhalb der Hamburg-Team-Gruppe, die es ja damals noch gar nicht gab, aber als Investmentfirma halt aufgebaut. Mhm. Das heißt, ich konnte was Eigenes mitbringen, etwas, was es noch nicht gab und was wirklich Hamburg-Team auch nach vorne, glaube ich, sehr sinnvoll ergänzt, das ganze Dienstleistungsgeschäft.
Ja.
Das war im Nachhinein, wurde mir auch schon mal gespiegelt, eigentlich ein irres Risiko, weil wenn das nicht geklappt hätte und es war das erste Jahr, hat eigentlich fast gar nichts geklappt. Da habe ich ganz viel Arbeit über reingesteckt, nichts hat final funktioniert. So, das war eine Phase, da hat mich sogar meine erste Mitarbeiterin dann direkt wieder verlassen, weil sie dachte, es klappt vielleicht nicht. Also schöne Grüße an Nicola an der Stelle, aber das war, sie hat mir ganz, ganz viel geholfen. Also konnte das gut nachvollziehen. Aber wenn das jetzt nicht geklappt hätte, wäre natürlich der Weg, dann in die Projektentwicklung zu gehen und zu sagen, hier bin ich, das eine wollte ich machen, das hat nicht geklappt. Mm, ja. Aber ich komme jetzt hier rein als Nachfolger meines Vaters, das wäre fast unmöglich gewesen. Das hätte ich auch nicht gewollt, so muss man auch sagen.
Okay. In irgendeinem Interview hat dein Papa gesagt, gut, dass mein Sohn einen anderen Ansatz verfolgt. Was hat er damit gemeint? Also jetzt in Bezug auf die Projektentwicklung wahrscheinlich auch, oder?
Ja, ich glaube, also ganz genau kann ich es gar nicht sagen. Ich habe ihn noch nie, fand den Satz immer gut, aber ich habe ihn,
du hast ihn noch nie verstanden,
gefragt, was er jetzt im Detail damit gemeint hat. Also das, was ich schon mitgebracht habe, ist ja, damals war ein Hamburg-Team 30 Mitarbeitende, selbst investierende Entwickler. Jetzt sind wir rund 90 bis 100 Mitarbeitende und die Personen, die dazugekommen sind, sind alle im Dienstleistungsbereich tätig. Das ist der Investmentbereich, das ist unsere Immobilienverwaltung und der Ansatz, auch als Dienstleister stärker aufzutreten und nicht so sehr ausschließlich als Selbstinvestierender mit eigenem Geld investierender Entwickler, das ist eigentlich das, was ich maßgeblich damit reingebracht habe, was es vorher nicht gab.
Okay. Was treibt dich an, wenn du jetzt über Stadtentwicklung und Bauen sprichst? Was motiviert dich da ganz besonders?
Also ich finde, beim Thema Stadtentwicklung fallen mir natürlich Quartiere ein als Lösung. Das ist eigentlich das, was in unserer DNA auch verankert ist und was wir auch in alle Bereiche mit übertragen haben. Also damit meine ich auch in den Investmentbereich. Da kommen wir auch sehr stark von den Quartiersgedanken, wie man Quartiere entwickelt, Mischnutzung entwickelt, wie man sich auch Gedanken macht, wie das, was man dann baut, später funktioniert langfristig. Das betrifft Energieversorgung, das betrifft Mobilitätskonzepte, das betrifft eine soziale Mischung. Wer wohnt da eigentlich? Eigentümer, Mieter, frei finanziert und gefördert. Das sind eigentlich Dinge, die mich sehr stark treiben. So, ne? Ich finde es immer schade, wenn man irgendwas baut, was man dann auch verkaufen kann, aber was so ein bisschen, wo man noch ein bisschen mehr Herzblut hätte reinstecken können und dann funktioniert das vielleicht langfristig für alle doch noch ein bisschen besser.
Nochmal kurz 2, 3 Sätze zu dem Generationswechsel und zu dir, wie du so als Führungskraft agierst. Mhm. Welche Werte von deinem Vater hast du versucht zu bewahren? Welche hast du vielleicht bewusst verändert? Kann man das so sagen?
Also ich glaube, man ist natürlich schon von seinen Eltern geprägt und gerade wenn es um die Übernahme eines Unternehmens geht, sind ja nicht nur, wenn ich nicht nur geprägt, sondern auch die Mitarbeiter, die da sind, sind ja auch geprägt von so einer vorherigen Generation. Insofern habe ich schon darauf geachtet, dass der Übergang so nach und nach erfolgt und dass ich eher das bestehende Geschäft auch mit unserem Ansatz, Stadtentwicklung zu betreiben, Quartiere zu entwickeln, die irgendwie nachhaltig sind, die nicht nur darauf ausgerichtet sind, einmal Geld zu verdienen. So, das habe ich sehr stark auch so belassen. Mhm. Das ist einfach auch Teil unserer DNA und habe eher das andere ergänzt an den Seiten, so mit den zwei Unternehmungen. Das, was vorher sicherlich ganz anders war, aus meiner Sicht, ist, dass es zwei geschäftsführende Gesellschafter gab in einem Unternehmen, die wirklich auf der Spitze der Pyramide standen und dann hatten die ihre Kolleginnen und Kollegen darunter und haben mit denen die Projekte gemacht, aber es war ganz klar, es gibt zwei Chefs so und alles geht zu denen und die entscheiden alles und übertrieben gesagt, die wissen auch alles und die sind auch die besten Entwickler so und die Struktur hat sich jetzt komplett geändert. Also mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich, dass man sagt, wenn ich aus meinen zwei Händen so eine Pyramide zeige oder falte und ich biege die Hände so ein bisschen nach außen, dass es etwas flacher wird, dass es in der Breite größer wird. Das ist eigentlich so ein bisschen mein Bild nach vorne. Ich habe jetzt in den drei Unternehmungen jeweils eigene Geschäftsführer, die auch maßgeblich die Geschäfte in den drei Unternehmen auch alleine vorantreiben und auch viele Dinge auch in ihrem Bereich besser können, als ich das kann. Und das ist, glaube ich, was anderes, als wenn man ein kleineres Unternehmen ist. Da sind häufig die Gründer ja so ein bisschen die Superstars, sag ich jetzt mal so. Und jetzt sind die Superstars halt auch einfach neben mir. So, die sind nicht unter mir meine Abteilungsleiterin und Abteilungsleiter, sondern es gibt jetzt, glaube ich, für alle auch ein bisschen mehr Sichtbarkeit, ein bisschen mehr Luft. Und das hoffe ich und merke ich auch, dass das auch für Hamburg Team insgesamt der richtige Weg nach vorne ist, Verantwortung abgeben und auch sich zutrauen, Leute einzustellen, die Dinge besser können als man selbst.
Was hast du jetzt von deinen Schilderungen über dich auch selber nochmal gelernt, auch als Führungskraft in den letzten Jahren?
Eine Sache ist ja immer ganz gut, wenn man auch das von Dritten gespiegelt bekommt. Und ich hatte jetzt gerade 10-jähriges Jubiläum für die Investment.
Ja.
Und da gab es verschiedene Redebeiträge. Und eine Sache wurde immer wieder genannt und das ist, dass meine Kolleginnen und Kollegen immer fasziniert sind, dass ich sehr ruhig bleibe. Also egal, welche Themen wir hatten, auch jetzt in der Krise. Und es ist tatsächlich so, ich schlafe sehr gut. Ich schlafe auch genug Stunden, muss man sagen.
Stress?
Superkraft Schlaf.
Ja.
Mich stresst final das, was ich tue, auch mit der Verantwortung, die ich habe, die ich schon erkenne. Es ist nicht so, dass ich die ignoriere, aber mich belastet es nicht sehr, sehr stark. Also ich mache mir ein großes Zutrauen zu uns als Unternehmen und auch zu mir, dass wir die Dinge immer gut beordnen können und dass wir es hinbekommen. Und das ist ein Thema, glaube ich, was ich tatsächlich jetzt in der Krise ja auch mal, die wir jetzt ja nun auch hatten oder auch immer noch teilweise haben, wo sich das mal zeigen konnte, ob das wirklich so ist. Und das ist so, ich schlafe wirklich weiterhin gut und es gibt
Wahnsinn.
Mir auch dann viel Kraft.
Ja.
Weil mit Panik kriegt man ja nun bekanntlich auch nichts gelöst. Aber ich glaube, das habe ich auch durch meinen Vater, meine Mutter, mein Bruder, waren alle selbstständig und auch so ein bisschen mitbekommen. So, ich glaube, dass es für Dritte viel schwieriger ist, sich das vorzustellen, wenn man selbstständig ist, wenn man Dinge verlieren kann, wenn man alles verlieren kann, wenn man haften muss. Ich glaube, wenn man damit aufwächst, ist es viel natürlicher und man kann das so ein bisschen aufsaugen, als wenn man da so von der Seite reinkommt. Das ist wahrscheinlich ein Wettbewerbsvorteil, den ich dadurch hatte.
Ja, kann ich nur bestätigen.
Also bisher hat ChatGPT recht mit, er ist analytisch und hat einen klaren Blick.
Ja,
ja.
Total. Aber das heißt ja auch, wenn du sagst, du schläfst total gut, worum ich dich wahnsinnig beneide.
Ja.
Wahrscheinlich ganz viele.
Ich habe das jetzt sogar, ich track das jetzt neuerdings mit meinem
Trackst
Buch.
Trackst du das? Du sogar gesagt, 10 Stunden Tiefschlaf oder
ja,
so.
Ja, und ich finde das,
Wahnsinn.
Oh, ist schon ganz gut, ja.
Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass du wirklich in deinen Stärken arbeitest.
Ja.
Ich glaube, das ist einfach auch der Schlüssel.
Mhm. Und ich glaube, das wäre schwieriger geworden, wenn man jetzt in ein Unternehmen reinkommt und probiert, das eins zu eins weiterzumachen, was die Generation vor einem gemacht hat. Also das
ja.
bewundere ich auch bei einigen meiner Unternehmerkollegen, wo das auch gar nicht anders geht. Das sind große Unternehmen und deutlich größer. Da muss man natürlich auch damit arbeiten, kann jetzt nicht anfangen, irgendwie links und rechts jetzt lauter neue Unternehmen noch ranzugründen, wenn man da mehrere hunderte oder tausend Mitarbeiter hat. Aber das stelle ich mir zum Beispiel deutlich schwieriger vor, wenn man seine eigene Richtung nicht so stark mit einbringen kann.
Ich wollte dich eigentlich fragen, wie du mit Druck umgehst oder wenn du Entscheidungen treffen musst, aber ich glaube, da
hat
bist du tiefenentspannt, oder?
Gibt's ja, also ich tausche mich schon aus. Also ich höre mir auch viele andere Meinungen an und bin auch immer dankbar, wenn man mir mal wirklich irgendwie eine andere Meinung anbietet. Es wird auch gemacht. Also ich kann sagen, dass ich jetzt nicht mit übermäßigem Respekt vor meinen Mitgeschäftsführern in der positiven Hinsicht behandelt werde, dass sie sich nicht trauen, mir auch mal die Meinung zu sagen. Wir haben da ein sehr gutes Miteinander insgesamt und das hilft mir auch, Sachen zu hinterfragen. Aber am Ende bin ich immer gut damit gefahren, dann final mir selber nochmal Gedanken zu machen und dann auch so ein bisschen auf dieses berühmte Bauchgefühl halt zu hören. Wenn es sich gut anfühlt, dann ist es das in der Regel auch. Und die Male, wo ich mich dann so ein bisschen habe überstimmen lassen, waren meistens auch nicht so gut. Also das habe ich auch gelernt die letzten Jahre. Wenn ich so ein leichtes Zwicken habe und obwohl die Werte gut sind und die Daten sind gut, aber irgendwie irgendwas ist ein bisschen komisch, dann werde ich das in Zukunft noch stärker auch einfach berücksichtigen und dann noch sagen, nee, ich mach's nicht.
Also so eine Art Bauchgefühl.
Ja.
Ah, ja. Kopf und Bauch sind miteinander vernetzt.
Mhm.
Ganz wichtig,
ja. Hat der Dieter Becken auch gesagt, dass er viele Entscheidungen einfach aus Intuition getroffen hat?
Ja,
ich würde sagen, ich gucke mir schon auch die Daten und Zahlen und Fakten schon alle an und das ist schon auch eine Grundlage, um dann weiter drüber nachzudenken und es abzuwägen, aber man kann halt auch mit Zahlen und Daten auch nicht alles erfassen. So, und ich glaube, dass auch meistens der erste Impuls, den man hat, die erste Regung, die man so verspürt, will man das eigentlich machen oder nicht, der sollte man in der Regel auch folgen.
Ja, und was du sagst, so dieses kleine Zucken, so dieses, das ist es dann aber auch. Das ist dann genau das, warum man besser die Finger von lässt und sagt, nee, machen wir nicht.
Ja.
Was ist deine Vision für Hamburg Team?
Also wir haben ja jetzt Hamburg Team zur Dienstleistungsgruppe mit einer Projektentwicklung in der Mitte auch umgebaut. So, wir sind deutschlandweit aktiv mit unseren Aktivitäten. Das ist sicherlich ein Thema, was wir noch weiter ausbauen möchten. Und meine Vision ist eigentlich, dass wir den Dienstleistungsbereich auf jeden Fall stärken, aber gleichzeitig auch den Projektentwicklungsbereich in unserer Mitte auch erhalten. Also es geht jetzt nicht darum, sage ich mal, das eine Thema groß werden zu lassen und das andere nicht, sondern unsere Vision ist oder meine Vision ist halt auch, dass alles jetzt in der neuen Zyklusphase etwas weiter wächst und wir spannende Projekte finden und einfach unseren Beitrag auch leisten können, so für die ganzen Aufgaben, die jetzt anstehen, besonders was das Thema, komme ich wieder auf Quartiere und komme ich auf das Thema Wohnungsbau, ja, wofür auch viel Kapital nötig ist, was wir dann über unseren Investmentbereich teilweise sehr gut wieder beschaffen können. Und ich glaube, da haben wir wirklich ganz, ganz viel Arbeit vor uns und auch ein paar weniger Marktteilnehmer, die jetzt noch leistungsfähig sind. Und von daher möchte ich da auch unseren Beitrag leisten, so dass wir da gemeinsam halt auch mehr Wohnraum, mehr lebenswerte Quartiere nach vorne schaffen.
Wo siehst du die Gruppe Hamburg Team in den nächsten Jahren, also in 5 oder in 10 Jahren?
Also auf jeden Fall ist der Trend aktuell bei uns positiv, das kann ich sagen. So, man hat das Gefühl, dass so das Schlimmste an der Krise so ein bisschen vorbei ist und dass wir uns jetzt auch wieder damit beschäftigen können, in welchen Sektoren wachsen wir eigentlich. Ein Sektor, den wir bislang zu wenig aus meiner Sicht bespielt haben, also ausschließlich im Investmentbereich, ist auch der ganze Bereich altersgerechtes Wohnen. Das ist ein sehr spannendes Thema, wo wir auch Kollegen haben, die wirklich Experten in dem Bereich sind. So, da möchte ich gerne mehr einfach noch machen. So, das sehe ich als Thema. Insgesamt ist, finde ich, Größe ja auch keine Strategie. Also wenn man jetzt sagt, man möchte wachsen, dann kann man das, ja, kann man irgendwie sagen. Aber ich glaube, viele Dinge werden sich auch im weiteren Zeitablauf über die Projekte, über die Aufgaben ergeben, die uns dann halt auch gestellt werden. So, ja, insofern sehe ich uns in 5 Jahren als prosperierendes Unternehmen mit hoffentlich sehr vielen zufriedenen Kunden und auch zufriedenen Mitarbeitenden, wo wir dann gemäß dem Motto so der Weg ist das Ziel auch in den 5 Jahren schon eine gute Zeit hatten und nicht auf einen Zielwert hinarbeiten. So, das ist vielleicht auch ein Thema, was mir immer sehr wichtig ist.
Was ist gerade so dein Lieblingsprojekt, was ihr macht?
Leipzig. Also in Leipzig haben wir das Lübitz-Quartier. Das ist direkt am Hauptbahnhof. Das sind rund 11 Hektar. Das finde ich ist ein ganz tolles, also von der Lage her, von der Aufgabe her, eins der wirklich spannendsten Projekte. So, das finde ich. Also da haben wir auch wirklich sehr viel mit 2 Partnern ja auch zusammen sehr viel Zeit reingesteckt in die ganze Quartiersentwicklung. Es gibt ein Nahwärmenetz, es gibt das ganze Regenwasser wird versickert, es gibt einen bunten Mix aus Gewerbe, aus Wohnen, es gibt ein Hotel, es gibt 2 Kitas. Also das ist so ein Projekt von der Größe her und von der Aufgabenstellung her, was mir wirklich sehr, sehr viel Freude bereitet und wo es uns auch zuletzt gelungen ist, ein Projekt an einen Investor zu verkaufen. Wir entwickeln das in seinem Bestand. Wir sind später auch der Manager. Wir bauen auf dem Baufeld selber aber auch ein paar Eigentumswohnungen. Insofern ist so dieses Thema Synergien auch zu heben zwischen den 3 Unternehmungen. Das gelingt in solchen Quartieren sehr gut und das bringt dann natürlich noch mehr Spaß, ja, wenn sozusagen alle Geschäftsbereiche da irgendwie von profitieren können.
Ja, klar. Wenn wir jetzt nochmal den Blick auch auf das Wohnen, Verantwortung und auch Zukunft wenden und auch nochmal das Thema geförderter Wohnungsbau angehen, das ist ja etwas, was dir auch am Herzen liegt. Was fasziniert dich daran?
Also damit habe ich schon angefangen, als ich noch nicht bei Hamburg Team war, mich damit zu beschäftigen. Und was mich daran immer fasziniert hat, war, dass ich aus dem Blickwinkel eines Entwicklers immer gehört habe, es ist eine große Belastung, es muss quersubventioniert werden, wir verdienen damit kein Geld. Und wenn man auf die Produkte dann aber aus meiner Sicht als ein Investitionsberater geguckt hat, habe ich gesagt, das sind tolle Lagen. Wir haben den Drittelmix in vielen Städten damals auch schon gehabt. Man kann dort Wohnraum zur Verfügung stellen, kaufen und vermieten, der in einer ganz tollen Lage sich befindet, zu einem Preis, der eigentlich den Baukosten entspricht und ist dadurch auch für langfristig orientierte Investoren halt wirklich ein ganz tolles Anlageprodukt. Erfüllt das E in meinem ESG-Spektrum, erfüllt das S, weil ich preisgünstigen Wohnraum langfristig zur Verfügung stellen kann. Es wird sehr gut finanziert und es hat nur den Makel gehabt, die letzten Jahre ist besser geworden, dass viele Investoren Berührungsängste damit hatten. Das habe ich nie so ganz verstanden. Liegt aber auch immer an den persönlichen Werdegängen. So einer meiner besten Freunde hat in einer Sozialwohnung in Elbchaussee gewohnt, wo ich auch dann viele, viele Jahre später, 25 Jahre später, eine Eigentumswohnung direkt neben ihm mal gekauft habe, bei einem unserer Projekte. Und wenn man auch persönlich Menschen kennt, die in geförderten Wohnungen leben und auch mit denen eng befreundet ist, dann kriegt man ja auch mit, wer das eigentlich ist. Man kann das nicht alles jetzt nur schön reden. Es gibt solche und solche Fälle. Es gibt auch Zuweisungen, es gibt auch schwere, Lebensläufe, die dort auch untergebracht sind. Aber insgesamt ist das halt aus meiner Sicht ein normaler Teil des Wohnungsspektrums. Und ja, das war so ein bisschen die letzten 15 Jahre eigentlich so eins meiner Themen, dass ich gesagt habe, warum fließt da nicht mehr Geld rein? Warum gibt es immer noch diese Vorstellung, das sind Hochhaussiedlungen an den Rändern? Weil das stimmt alles einfach nicht. Und es sind tolle Projekte, es sind tolle Wohnungen, es sind vorgegeben sehr gute Grundrisse. Also man darf die gar nicht so schlecht machen. So.
Ja.
Dürfte man im frei finanzierten Bereich viel eher als im geförderten Bereich. Und deswegen ist es ein Thema, wo ich denke, da kann man, vereint man irgendwie so, man tut was Gutes und man kriegt trotzdem seine Rendite. Und das ist ein Thema, was mir extrem gut gefällt, was man nicht überall immer so sagen darf, ne, dass man auch
mit
man tut was Gutes, man verdient damit ja auch Geld, so man macht auch eine Rendite damit und ich glaube, wenn man ganz ehrlich ist, wäre das schön, wenn man damit wirklich ganz tolle Renditen macht und alle Welt nur noch gefördertes Wohnen baut und alle das nur noch investieren wollen. Also was Schöneres könnte ja eigentlich gar nicht jetzt erstmal passieren, ist in der politischen Diskussion manchmal mir persönlich viel zu moralisierend, so weil der freie Markt, wir müssen auch unser Geld verdienen, wir sind Mittelständler, wir bezahlen das alles selber, wir müssen mit den Projekten Geld verdienen. Wir kriegen es auch sonst gar nicht finanziert, wir können es gar nicht bewerkstelligen.
Klar, ja.
So, insofern, das Segment ist schon ja eins meiner Lieblingsthemen. Letzter Satz, sonst bin ich zu lang vielleicht irgendwann.
Nein, alles gut.
Mit dem preisgedämpften Wohnraum, das ist auch ein Programm, das gibt es deutschlandweit, je nach Bundesland, teilweise auch auf Ebene der Städte. Hamburg hat das jetzt eigentlich ein bisschen nachgebildet mit dem dritten Förderweg, wo man ja auch wirklich höhere Mieten dann 11-12 Euro dann auch bekommt im geförderten Bereich. Und das fand ich, ist ein super Segment, weil es einfach eine Brücke schlägt, eine Verbindung schlägt zwischen den 6,50 Euro geförderten Wohnungen und den teuren frei finanzierten Wohnungen mit 20 Euro plus. So, und wir brauchen halt auch Angebote für die die berühmte Mitte der Gesellschaft. Und dann kann halt auch so eine Wohnung auch mal preisgedämpft 14 Euro oder 16 Euro kosten. Das ist immer noch günstiger und das ist auch ein gutes Angebot für viele Leute, die einfach auch einen Job haben und eine neue Wohnung suchen.
Ja, klar. Du sprichst vom Projekt oder vom Produkt? Es schwankt manchmal.
Beides. Also beides. Im Kern ist es natürlich so, wir müssen erst ein Projekt entwickeln und das ist auch der größte Teil der Arbeit. Also da steckt ja auch am meisten Risiko drin, da steckt am meisten Zeit drin. Das dann hinterher aber auch verkaufen zu können, gerade in der heutigen Zeit, ermöglicht erst überhaupt, dass ich vorne wirklich sicher anfangen kann, darüber nachzudenken, sowas zu machen. Insofern sind für mich die Fonds und auch unsere deutschen institutionellen Kunden, mit denen wir arbeiten, viel mehr Teil der Problemlösung als böse Investor. So, sie stellen uns ja auch die Gelder, die wir wirklich auch brauchen, zur Verfügung, um das überhaupt machen zu können, zusammen mit den Banken.
Ja. Wenn du dir jetzt ein Quartier von Grund auf neu denken könntest, wie würde das aussehen?
Mein Wunschquartier?
Ja, dein Wunschquartier.
Also mein Wunschquartier würde sich in einer urbanen Lage einer deutschen Großstadt befinden. Das ist schon so, dass wir da unseren Schwerpunkt legen. Das ist das, was uns am meisten beschäftigt. Es hätte auf jeden Fall eine Mischung aus Arbeiten, Wohnen, Freizeitversorgung, sage ich jetzt mal so. Da dürfte gerne auch mal ein kleines Hotel mit dabei sein, ein bisschen Lebensmitteleinzelhandel, Büros, Wohnen in einem Spektrum von Eigentumswohnungen, wo Leute auch Wohnungen mal kaufen. So, das gehört nämlich auch dazu. Quartiere haben eine große Stabilität nach vorne, wenn möglichst viele Eigentumswohnungskäufer dort auch zugeschlagen haben, im besten Sinne. So, die kümmern sich einfach wirklich am besten dann auch nachhaltig. Und in der Kombination gerade aus Wohnen, Arbeiten und vielleicht auch im Hotel und dieser Versorgung lässt sich, wenn man es gut macht, eine sehr gute Versorgungsstruktur aufbauen. Also damit meine ich Mobilitätskonzepte, die man vielleicht auch über das Hotel buchen kann, bestimmte Dienstleistungsservices, die eventuell auch über das Hotel mit angebunden werden können oder über eine Quartiers-App, was wir jetzt ganz viel machen. Und man braucht eine gewisse Größe und man braucht so eine Mischnutzung, um alle Themen wie Energieversorgung, Mobilitätskonzepte und Dienstleistungsservices kostengünstig anbieten zu können. Gibt ja auch viele Konzepte, gerade im Wohnbereich, wo es dann auch ein kleines Gym drin gibt und irgendwie ein bisschen eine kleine Bar und so Mikrowohnen. Da sind auch tolle Konzepte, aber dann habe ich halt trotzdem nur ein Haus. So, und wenn ich sage, ich habe halt 5 Häuser auf einem größeren Quartier und ich habe noch einen Quartiersplatz und ich habe noch einen Park und ich habe eine Quartiersgarage und da stehen meine Amazon oder sonstigen Paketboxen und ich habe mein Carsharing, mein Bikesharing, dann baue ich, glaube ich, idealtypisch ein Stück Stadt nach, was für alle dann gut funktioniert.
Wie nachhaltig wäre dein Wunschquartier?
Sehr nachhaltig, wobei ich, also ist immer die Frage, was man jetzt meint. Also es gibt ja
funktioniert lange gut.
Funktioniert lange gut, ist veränderungsfähig.
Ja.
Ich halte auch nichts davon, wenn man Dinge zu starr vorgibt für die Ewigkeit, weil unsere Bedürfnisse können sich ja auch wandeln. Das ist ein großes Thema, wenn man darüber spricht, ob ich Quartiersbeiträge, also die Nutzer und Bewohner zahlen müssen, zum Beispiel für die Ewigkeit im Grundbuch veranlagt oder nicht. So, mein Plädoyer wäre immer, bestimmte Dinge müssen geregelt werden in den Quartieren, aber andere Dinge können vielleicht auch nach 10 Jahren dann in Frage gestellt werden. So, und das ist auch ganz normal. Insofern, Nachhaltigkeit ist für mich dann weniger das höchste Siegel oder Label unbedingt zu bekommen. Das ist auch wichtig für die Banken, so für die Investoren ist es wichtig. Aber auch, dass Quartiere sich verändern können und nicht nur im Stich, sag ich mal, in dem Punkt, wo sie fertiggestellt werden, dann Platin- oder Gold-Zertifikat haben. So, ja. Das ist, glaube ich, noch eine andere Nachhaltigkeit, die man auch nicht über ein Zertifikat abbilden kann.
Ja, du hast ja einen ganz wichtigen Punkt schon gesagt. Eingangs unseres Gesprächs ist das altersgerechte Wohnen. Das zählt ja da auch ein Stück weit mit rein, wenn sich so ein Quartier verändert, beziehungsweise ja, die Bewohner einfach auch älter werden. Ne? Die ziehen da vielleicht früh ein, haben Kinder, irgendwann sind sie zu zweit oder allein. Das ist eben auch ein Aspekt. Und wie wollen Menschen dann vielleicht leben?
Ja, genau. Also da schließt sich auch ein bisschen der Kreis. Also wenn wir unsere Konzepte denken, die wir im altersgerechten Wohnen haben, man kommt da rein. Man könnte nicht genau sagen, ob das ein Studentenwohnheim ist oder ein altersgerechtes, mhm, oder für altersgerechtes Wohnen. Vielleicht der Unterschied ist, unten ist ein Café und keine Bar, so. Das ist vielleicht dann ein kleiner Unterschied. Aber ansonsten.
Wieso? Man kann doch auch für die Senioren Bars machen.
Ja, das stimmt. aber ich glaube, so bei den meisten Objekten, das ist ja auch immer ein Thema, wenn die, also wer sucht das dann aus? Sind das dann die Angehörigen oder nicht? Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Kinder, wenn sie dann mit ihren Senioren dann diese Wohnung aussuchen und da ist eine große Bar drin, ob die dann das gut oder schlecht finden. Aber wäre vielleicht auch mal ein spannendes
Konzept. Ich würde super finden. Also. Wir haben gerade die Situation, ich würde super finden. Sollen die sich doch alle vergnügen noch, ist doch mega.
Ja. Also ja, ich würde mit 80, wenn ich das körperlich noch kann, noch irgendwie in die Disco gehen wollen. Fände das toll.
Ja, so Angebote gibt es ja auch mehr. Sowas. Ich glaube auch tatsächlich, dass die Generation, die jetzt in den Bereich kommt, dass man sagt, ich brauche eine barrierefreie Wohnung, ganz andere Anforderungen auch stellt ans Wohnen als die Generation davor, die gesagt haben, sind froh, wenn sich einer kümmert und es gibt halt um 12 Mittag und um 17 Uhr Abendessen und dann geht's ins Bett so ungefähr. Ne? Ich glaube, das ist halt ein bisschen vorbei. Mhm. So, es wird halt viel wohnlicher und viel individueller und ich glaube, dieses Thema selbstbestimmtes Wohnen, das ist halt so die Zukunft, weil man selber möchte das ja auch immer haben, egal wie alt man ist. Man möchte selbstbestimmt die Entscheidung treffen können, wann ich esse und was ich wann mache.
Stell dir vor, die Bundesregierung lädt dich ein und du hast 3 Wünsche frei, was du regulatorisch oder politisch ändern kannst und es wird umgesetzt.
Ach, das ist aber eine Frage, hätte ich gern vorab bekommen. Nein, also ein Thema, was mir für den Wohnungsbau jetzt nochmal wirklich wichtig wäre, ist, dass es auch bestimmte Regelungen gibt auf Bundesebene. Jedes Bundesland macht das ja individuell so mit seinen Maßnahmen. Und da ist mein Lieblingsthema die KfW. Wenn wir über Wohnungsneubau reden, würde ich mir von der Bundesregierung wünschen, dass es ein klar definiertes Förderprogramm gibt, was über einen längeren Zeitraum, und damit meine ich gerne für eine Legislaturperiode, fest zur Verfügung steht, zu festen Konditionen, mit denen jeder Entwickler klar kalkulieren kann, was bekomme ich an Zuschüssen, was bekomme ich an Förderdarlehen. Und ich glaube, das würde, wenn man das täte, zum einen muss es nicht immer teuer sein, so wenn ich die Darlehen etwas subventioniert anbiete, habe ich ja nur die Zinsdifferenz da als Budget letzten Endes, hat aber eine sehr, sehr große Wirkung. So für die Nachfrage von größeren Bestandshaltern für den Wohnungsbau würde es einen unglaublichen Nachfrageverstärkung halt bedeuten. So und es wäre eine Regelung, auf die ich mich halt auch bundesweit verlassen kann, weil viele Unternehmen, wir auch, wir arbeiten halt nicht nur in Hamburg und Berlin, sondern wir sind auch in Leipzig, wir sind auch in Düsseldorf, in Göttingen, Bremen, so. Und das würde so nochmal, glaube ich, sehr, sehr wichtig sein. So, und das zweite Thema wäre dann auch, wenn wir schon dabei sind bei Wünsch dir was, würde ich auch sagen, ja, auch das ganze Thema mit den Bauordnungen und was darf ich eigentlich wie bauen. In dem einen Land ist es, Bundesland ist es so, im anderen sind die Geländer höher und dann niedriger und so weiter. Das ist natürlich eine Mammutaufgabe und wird in der Realität wahrscheinlich schwer umsetzbar sein. Aber alles, was Planungssicherheit gibt, was Verlässlichkeit gibt, was Entwickler ermöglicht, einfach auch wiederkehrend mit gleichen Ideen und Grundrissen und in den Wohnungsbau zu starten, wird auf jeden Fall eine starke Verbesserung bedeuten. Und das dritte Thema, dann kommen wir dann so ein bisschen auf die Ebene der Verwaltung, da gibt es ja schon viele Initiativen, aber da wäre dann auch mein Wunsch, dass man sagt, man hat noch mehr Ansprüche drauf auf Bearbeitungszeiträume und sage ich mal so, dass da einfach klar ist, Zeit kostet halt aktuell wirklich viel Geld und lange Genehmigungsprozesse können wir uns halt nicht leisten. Es gibt ja jetzt zahlreiche Initiativen in diese Richtung, aber es ist immer wieder so ein kleiner Konflikt zwischen, was wird auf Ebene des Bundeslandes entschieden, was wird im Stadtteil entschieden, was lasse ich auch zu an Klagen, an Störungen und all sowas. Da würde ich mir von der Politik manchmal wünschen, dass sie einfach mal sagen, so, das ist jetzt hier Prio-Aufgabe, wir haben einfach ein Thema, wir haben zu wenig Wohnraum und für die nächsten 2 Jahre machen wir das und das und das. Das könnte sein, auch als Maßnahmen, also jetzt einerseits das, was ich gerade meinte mit den Beschleunigungen, dass man Anspruch drauf hat, dass man auch einen Anspruch drauf hat, dass man bestimmte Sachen halt durchgesetzt bekommt in den Bezirken, so die ja immer unterschiedlich politisch dann auch besetzt sind. Ja, ich könnte noch, also Mehrwertsteuer ist ein Thema, warum zahle ich eigentlich so viel, warum kann ich Büro eigentlich Mehrwertsteuer freizahlen und Wohnungsbau ist immer mit 19% nochmal verteuert. So, ich meine, für die Gastronomie gibt es jetzt ja wieder ein Angebot irgendwie mit einer Reduktion. Das sind manchmal Dinge, ist eh alles teurer geworden. Das heißt, die Steuernahmen sind ja eh schon dann entsprechend gestiegen. So, warum man da nicht jetzt mal einen echten Impuls setzt, dass das würde ich mir wünschen, dass man sich das traut.
Ich würde sagen, den Podcast schicken wir nach Berlin, oder?
Yep. Ja. Ja, auch da gerne nicht anonym. Also das ist ja auch so ein Thema. Man muss, glaube ich, sich dann manchmal auch trauen, bestimmte Dinge einzufordern.
Du hast so einen Reiter genannt. Hier ist jetzt nichts mehr anonym.
Sehr gut.
Was würdest du deinem jüngeren Ich raten, wenn das heute nochmal in die Branche einsteigen würde?
Das ist so eine Instagram-Frage.
Echt?
Ja, das gibt doch so eine Serie, also auf Insta so eine Aktion, dass man das quasi mit so einem Reel seinem eigenen Ich erzählt.
So. Nee, aber ja, nicht gesehen.
Also wäre für mich eine zweigeteilte Antwort. Ich würde auf jeden Fall meinem jüngeren Ich genau das raten, was ich auch gemacht habe, wobei das ja gar nicht geplant war, bevor ich ins eigene Unternehmen gehe, rund 8 bis 10 Jahre woanders zu arbeiten. Ich glaube, das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich sonst die Sachen nicht gelernt hätte, die ich dann einbringen konnte.
Ja.
Gibt auch andere Modelle, die ich auch kenne, die auch gut funktionieren, aber ich glaube, da habe ich zufällig das Richtige gemacht. Das war ja, wie gesagt, gar nicht eine andere Option, gab es damals für mich gar nicht. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt gewesen. So, vielleicht würde ich meinem jüngeren Ich raten, auch mal 2, 3 Jahre noch im Ausland zu arbeiten. Das hätte bestimmt den Horizont auch nochmal erweitert. Ich habe ja saß ja in Hamburg. Ich habe zwar europaweit gearbeitet, aber nicht im Ausland wirklich dann dort gesessen. Also vielleicht auch ein Thema, was mir viel Spaß gemacht hätte, weiß ich jetzt gar nicht, ob das viel verändert hätte. Aber ich glaube, man nimmt immer viel mit, wenn man auch in anderen Ländern mal Zeit verbracht hat, gelebt hat. So gerade innerhalb Europas, glaube ich, erweitert das doch den Blick.
Aber ich glaube, Hamburg ist so schön. Also es gibt ja so viele Hamburger, die sind dann so ortsansässig. Und
ja, und wisst ihr, manchmal ist es, ich glaube ja auch manchmal soll das auch einfach so sein. Ne? So, du hast deine, das war nicht geplant, aber es war genau richtig und das hat einfach auch so sein sollen.
Ja, also ich sage ja auch immer, mein Werdegang war so, ich habe mit 17, 18 habe ich ein Jahr in Alaska gelebt, in Anchorage. Habe ich noch meinen amerikanischen Highschool-Abschluss gemacht tatsächlich. Danach war ich 5 Jahre in Bayern und dann war ich ja ein Jahr für mein MBA in Aberdeen in Schottland. Insofern sage ich immer spaßeshalber, ich war ja 7 Jahre im Ausland.
Ja, ja.
So.
Ja,
in Bayern. Ja. Und dann Bayern, was ich übrigens auch eine tolle Zeit fand. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann wollte ich auch wirklich gerne zurück nach 7 Jahren, dann nach Hamburg.
Okay. Das fragen wir tatsächlich meistens viele Frauen, ob sie irgendein Vorbild hatten oder eine Mentorin oder einen Mentor, fragen das relativ wenig die Männer. Von dem her, hattest du einen Mentor, also jetzt vielleicht dein Papa, aber ein Vorbild in der Branche oder auch außerhalb, was dich geprägt hat?
Müsste ich tatsächlich wahrscheinlich nein sagen. Also ich hatte immer das Glück, dass es unterschiedliche Menschen gab, die meistens waren das dann die bei den Geschäftsführer in den Unternehmen, die mir irgendwie eine Chance gegeben haben über diese Projektarbeit, die ich dann viel gemacht habe, mich schon in wirklich, wirklich jungen Jahren, hatte ich auch ohne wirklich Berufserfahrung, habe ich immer verantwortungsvolle Sachen übertragen bekommen. So, das war der berühmte Sprung ins kalte Wasser und ich wurde dann zu ersten Job auch zu Kunden geschickt, wo ganz andere Leute, ganz andere Beraterteams auf der anderen Seite saßen. So, ne? Ich musste sehr schnell sehr viel lernen und daran wachsen und hatte das Glück, dass ich Leute hatte, die gesagt haben, ja, ich glaube, du kannst das und probier das mal aus.
Mach mal,
ruf mich, wenn was ist. Und dafür bin ich schon sehr dankbar. Das war jetzt nicht eine Person, das waren verschiedene Personen, die mich da einfach unterstützt haben. So, und unabhängig vom Alter, was ja auch nicht selbstverständlich ist, nach wie vor ist das ja auch manchmal ein Thema so.
Toll.
Super. Jetzt müssen wir überlegen, was ChatGPT gesagt hat. Wollen wir da noch was ergänzen, Wiebke? Analytisch engagiert und einen klaren Blick dafür, was irgendwie relevant ist.
Ich finde, das passt ganz hervorragend.
Wenn du dich da wiederfindest, würden wir das so stehen lassen?
Kann ich sehr gut mitleben. Vielen
Leidenschaftlich,
Dank.
Also für das, was du tust, würde ich noch ergänzen?
Ja. Ja? Ich würde sagen, du hast auch einen gewissen Pragmatismus, an die Dinge ranzugehen. Oder?
Ja.
Guck, pragmatisch und fokussiert.
Ja.
Also die, ohne jetzt da zurückspringen zu wollen, aber ich hatte auch keinen Businessplan, als ich nach 3 Wochen Bedenkzeit dann im Unternehmen meines Vaters aufgeschlagen bin. Und unseren Geschäftspartner hatten mir das eine Woche vorher erzählt.
Ja.
Und die Mitarbeiter wussten es auch noch nicht so richtig. Also das war schon sehr hands-on und ohne Businessplan. Und ich denke auch für das Thema Gründen und für das Thema sich weiterentwickeln wird häufig überschätzt diese ganze Vorbereitung, weil nichts von dem, was ich dachte, was ich da machen würde, habe ich jemals gemacht. Nichts davon. Alle Projekte, alle Ansätze, nichts davon hat geklappt. Dafür haben ganz andere Dinge geklappt. Und deswegen ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, dass man, wenn man irgendwas möchte, dass man sich traut zu starten. So, und dann ergeben sich viele Dinge, sagt man so schön, on the way. So, und dann trifft man jemanden, das eine klappt nicht, aber der hat eine andere Idee. Und ich glaube, wenn man da an sich glaubt, dann kommen die Sachen schon. Manchmal dauert es halt auch einen Moment länger, als man möchte, aber
Im Nachgang weiß man meist, warum es so war, oder? Oder wofür es auch gut war.
Ja, ich fand einige Entscheidungen, auch die ich am Anfang getroffen habe, waren auch schon mutig, so, weil ich auch Sachen abgesagt habe, wo Leute probiert haben, mich dann in meinen Gebühren und diesen ganzen Sachen auch mal zu drücken. Oder das war dann auf einmal keine ganz partnerschaftliche Zusammenarbeit mehr. Und das musste man dann halt auch durchstehen und durchhalten und da auch dann ruhig bleiben und sagen so, nee, das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich lasse mich jetzt nicht in so eine Rolle reindrücken. Dafür habe ich mich nicht selbstständig gemacht, sondern dafür, also was mich antreibt bei der Selbstständigkeit ist auch Dinge entscheiden zu dürfen, entscheiden zu können, auch das zu machen, was ich gerne machen möchte. So, das ist eigentlich der größte Lohn, finde ich, den man als Selbstständiger bekommt, dass man frei Sachen gestalten kann, frei arbeiten kann. Das sollte auch immer das primäre Ziel sein in der Selbstständigkeit.
Lieber Nicolas, vielen Dank, dass du heute hier warst.
Sehr gerne.
Wir gucken Fragen, die Zeit ist vorbei. Wir haben also wundervoll. Vielen, vielen Dank. Wir werden deinen Weg verfolgen.
Vielen Dank für deine Zeit und die Einblicke in deine Arbeit.
Sehr gerne.
Okay, gut. Schön, dass ihr uns zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.
Sphäreraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jürgen.